Ja, ich darf Sie auch alle herzlich
willkommen heißen
zu unserem Gottesdienst
hier heute Morgen in der Zionshalle. Und bevor wir ins Wort einsteigen aus Offenbarung Kapitel 3, möchte ich auch noch mal kurz mit uns beten. Ja, Jesus Christus, wir haben wieder allen Grund, dir Dank zu sagen. Auch für die Gewissheit, dass du heute mitten unter uns bist. Für die Gewissheit, dass du ein lebendiger Gott bist, Herr. Und dass wir dir ganz bewusst jetzt auch diesen Gottesdienst anbefehlen dürfen, Herr. Hab Dank für dieses große Vorrecht. Amen. Ja, nachdem wir vor 2 Wochen über den Schlüssel zum Heil gesprochen hatten, da werden wir heute hier im weiteren Verlauf des Sendschreibens an die Gemeinde zu Philadelphia auf die Synagoge des Satans zu sprechen kommen. Und ich will hier aus unserem Text Offenbarung Kapitel 3 nochmal die Verse 8 und 9 lesen. Also Offenbarung Kapitel 3, die Verse 8 und 9. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Nachdem also die Gemeinde hier von Philadelphia aufgrund ihres Glaubens und ihrer Treue gelobt wurde, da werden jetzt diejenigen, die das Wort Gottes verachten und die Gemeinde bedrängen, als die Synagoge des Satans beschrieben. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind. Und das wirft jetzt die Frage auf, ja, um welche Menschen handelt es sich dabei? Ja, wer ist hier überhaupt gemeint, über die hier geschrieben steht, dass die sich Juden nennen und es nicht sind? Es gibt Ausleger, die das jetzt durchaus wortwörtlich nehmen und glauben, dass das tatsächlich eben keine Juden waren, sondern eben Heiden, die sich aber aus welchen Gründen auch immer als Juden ausgaben. Ein durchaus interessanter Gedanke. Und grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass wir die Bibel so lesen sollen, wie es geschrieben steht. Und dennoch glaube ich, dass es sich hier nicht um Nichtjuden, also um Heiden handelt, die womöglich ja jüdische Riten übernommen oder einfach dem Judentum gegenüber sehr aufgeschlossen waren, womöglich auch das jüdische Gesetz eingehalten haben. Nein, sondern stattdessen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass hier vielmehr ja doch Juden gemeint sind, welche aber ja dadurch, dass sie den Messias lästern, geistlich betrachtet, gar keine wahrhaften Juden mehr sind. Denn, wie sagt es beispielsweise auch Paulus so treffend im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 28, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Ne? Sprich, geistlich, von ganzem Herzen. Ja, was bedeutet das, wenn ich mal das auf heute übertragen darf? Ne? Wir hatten gestern den 1. August hier in der Schweiz, ja? Dann will ich das mal übertragen, ja? Nicht der ist ein Schweizer, der einen roten Pass hat, sondern der ist ein Schweizer, der wie ein Schweizer denkt, fühlt und spricht. Und an dieser Stelle darf ich meinen Bruder Norbert ganz herzlich grüßen. Gut, ich hoffe, Sie haben verstanden, was ich damit sagen will. Bitte leiten Sie daraus keine politischen Parolen ab. Aber auch im Reich Gottes, Da geht es eben nicht jetzt um ja irgendwelche Ausweise, Mitgliedsnummern oder eine Herkunftsbezeichnung oder was auch immer. Nein, es geht um das Herz. Es geht um das Herz. Das Herz muss beschnitten sein, ne?
Und nicht so ein kleines Stückchen Fleisch. Jeremia Kapitel 4, Vers 4. Wir finden das schon im Alten Testament, ja?
Jeremia Kapitel 4, Vers 4 sagt es, beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die Vorhaut eurer Herzen. Ihr Männer von Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer, das niemand löschen kann, wegen der Bosheit eurer Taten. Mit anderen Worten, die Beschneidung, die äußerliche Beschneidung, ja, die nutzt euch doch gar nichts, wenn nicht zugleich auch das Herz beschnitten ist. Oder weiter denken wir dann an die Worte des Herrn Jesus, ja, aus Johannes Kapitel 8, wo er ja mit den Juden in einem Streitgespräch diskutiert und denen sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Johannes Kapitel 8, Vers 44. Und gerade diese Juden, die da mit dem Herrn Jesus da diskutiert haben, ja, die haben sich zuvor darauf berufen, dass sie Abraham zum Vater haben und dass sie wahrhafte Juden seien. Aber nein, der Herr Jesus, der sagt denen mitten ins verdutzte Gesicht, nicht Abraham ist euer Vater, sondern der Teufel. Und menschlich betrachtet kann man da fast verstehen, ja, dass den Juden daraufhin der Kragen platzte und die Jesus steinigen wollten. Wie stolz! Wie stolz war doch gerade die religiöse Elite, Abraham zum Vater zu haben. Wie stolz waren die auf den prachtvollen Tempel in Jerusalem. Wie stolz fühlten die sich diesen gottlosen Heiden gegenüber, ja, überlegen und erhaben. Und da kommt dieser hergelaufene Zimmermannssohn aus Nazareth und holt diese vor Selbstbewusstsein strotzenden Juden mit brachialer Gewalt auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja, das tat nicht nur weh, sondern diese Worte des Nazareners und diese neue Lehre der sogenannten Christen, ja, das war den Juden ein Stich mitten ins Herz. Und würden jetzt nur diese gottlosen Heiden dieser neuen Lehre anhangen und eine Kirche nach der anderen gründen, naja, was soll's, da kann jeder Jude mit leben. Aber mit ansehen zu müssen, dass auch immer mehr Juden in und außerhalb Israels sich dieser Lehre anschließen und auch noch diese Unbeschnittenen mit in die Versammlungen hineinlassen. Ja, das war für die religiösen Juden nicht hinnehmbar. Und so auch hier, in der Zeit, wo Johannes die Offenbarung empfing. Da gab es schließlich eine sehr starke jüdische Präsenz in ganz Kleinasien. Und nun verbreiten sich dort vermehrt diese Christen, ja womöglich noch unmittelbar neben, ja sogar innerhalb der Synagogen. Und wenn sich ansonsten auch gesetzestreue Juden und gottlose Heiden und Römer auch nicht unbedingt wohlgesonnen waren, so einte sie aber jetzt der gemeinsame Hass auf die Christen, denen ja nichts mehr heilig war, denen nichts mehr heilig war, außer dem Gekreuzigten. Und denken wir auch an die Zeit des Herrn Jesus, ja? Als die Pharisäer und die Sadduzäer, die sich ja auch untereinander überhaupt gar nicht mochten, noch mit den Herodianern und den verhassten Römern einen Pakt schlossen, um Jesus zu töten. Auch diese jeweiligen Gruppen waren sich untereinander spinnefeind. Aber der Kampf gegen den lebendigen Sohn Gottes einte selbst die größten Feinde. Ähnlich wie auch heutzutage, ja? Links- und Rechtsextreme, Nazis wie auch Moslems, gemeinsame Sache machen im Kampf gegen Israel. Auch Paulus. Paulus als gottesfürchtiger und gesetzestreuer Pharisäer, der bekannte sich einst in seiner Rede vor König Agrippa dazu, ja, ein Verfolger der Christusanhänger gewesen zu sein. Nachzulesen in Apostelgeschichte 26, ich lese mal ab Vers 9, Apostelgeschichte 26 ab Vers 9, da spricht Paulus: Zwar meinte auch ich zunächst, dass man den Namen und die Lehre des Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen muss. Und ich habe das in Jerusalem auch getan. Ich ließ mir eine Vollmacht des hohen Priesters geben und brachte viele Christen ins Gefängnis. Wenn sie zum Tode verurteilt werden sollten, stimmte ich dafür. In den Synagogen, ja, in den Synagogen quälte ich sie so lange, bis sie Christus verleugneten. In meinem maßlosen Hass verfolgte ich sie schließlich sogar bis ins Ausland. In den Synagogen. In den Synagogen quälte ich sie so lange, bis sie Christus verleugneten. Oh ja. Spätestens, aber auch wirklich allerspätestens in diesem Moment, war das keine Synagoge der Juden mehr, sondern eine Synagoge des Satans. Da herrschte nicht mehr der Geist Gottes. Das hatte nichts mehr mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu tun, sondern das war schlichtweg dämonisch. Und tatsächlich war es ja sogar so, dass die wahren Juden, ja, die den Sohn Gottes verehrten und an den Messias glaubten, dass die wahren Juden ja sogar aus den Synagogen ausgeschlossen wurden. Der Herr Jesus hatte das ja bereits prophezeit aus Johannes Kapitel 6, will ich uns das lesen. Johannes Kapitel 6, die Verse 2 und 3, wie der Herr Jesus spricht: Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Und dadurch wurden diese ablehnenden Juden zu Werkzeugen des Teufels. Denken wir an das Wort des Herrn Jesus: Ihr habt den Teufel zum Vater. Und in diesem ihren Unglauben, ja, da machten diese Juden ja sich ja sogar mit den Heiden eins, so dass die gar keine Berechtigung mehr hatten, Juden genannt zu werden, da sie ja praktisch gar nichts mehr von den gottlosen Heiden unterschied. Äußerlich, da unterschieden sie sich sehr wohl noch von den Heiden, aber ihr Herz war genauso verdorben und unbeschnitten wie das der Heiden auch. Und durch deren gemeinsamen Hetze gegen die Christen und deren Glauben, da wurde der Name des Herrn Jesus gelästert. Und letztlich ist es ohnehin so, dass wer den Sohn leugnet, auch den Vater nicht kennt. Egal, ob Jude oder Heide. Johannes Kapitel 16, Vers 3 hatten wir gelesen, ja, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Und im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 23, da heißt es wie folgt: Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Das ist ein grundsätzliches und ganz einfaches Prinzip. Welchen Gott du auch immer huldigst, welchen Gott du auch immer anbetest, wenn du den Sohn leugnest, kennst du auch den Vater nicht. Vor 2 Wochen, da hatten wir festgestellt, dass ja auch die Offenbarung mit Jesus beginnt und auch mit Jesus endet. Ja? Das heißt, es dreht sich alles um ihn. Und Sie müssen mal beim Lesen der neutestamentlichen Briefe ja auch dahingehend mal darauf achten, dass eigentlich praktisch alle, alle neutestamentlichen Briefe mit Jesus beginnen und auch mit ihm enden. Die allermeisten direkt, ein paar wenige zumindest indirekt. Und wenn der Herr Jesus derart zentral im Mittelpunkt der Heiligen Schrift steht, was ganz offensichtlich der Fall ist, ja, dann ist es ja geradezu fahrlässig zu glauben, man könnte an Jesus Christus vorbei ewiges Heil erlangen, beziehungsweise man könnte ohne Jesus Christus Gott kennenlernen. Geht nicht. Überhaupt nicht möglich. Und demzufolge ist jetzt auch im neuen Bund, ja, in dem wir ja leben, in diesem neuen Bund nicht mehr der, geistlich betrachtet, ja, nicht mehr der ein wahrer Jude, der es dem Fleisch nach ist, sondern derjenige, welcher es dem Geist nach ist. Die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. So heißt es in Galater Kapitel 3, Vers 7. Ich hatte das beschnittene Herz aus Jeremia Kapitel 4, Vers 4 angesprochen, und in der Prophezeiung auf diesen neuen Bund hin ist ebenfalls in Jeremia ja davon die Rede. So in Jeremia Kapitel 31, Vers 33, wo Gott spricht: Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen. Also nicht mehr die äußere Beschneidung, sondern die innere Beschneidung, die Beschneidung des Herzens. Wie es dann auch weitergeht in Jeremia Kapitel 31, Vers 33. Ne? Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Die Gemeinde des lebendigen Gottes, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, sind nicht diejenigen aus dem Fleisch, nur weil sie sich auf Abraham berufen können und beschnitten sind, sondern diejenigen, die aus dem Geist sind, die an Jesus Christus glauben, auf ihn vertrauen und ihn bezeugen. Und jeder, der da glaubt, ist in der Wahrheit. Und wer nicht glaubt, der ist ein Lügner, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Ja, und wer ist der Vater der Lüge? Satan, ne? Und damit erklärt sich auch der Begriff die Synagoge des Satans. Wir könnten nämlich auch ganz allgemein sagen, ja, die Versammlung, Synagoge heißt ja letztlich nichts anderes als Versammlung, ja. Wir könnten allgemein auch sagen, ja, die Versammlung der Lügner. Denn egal ob Jude oder Heide, wer nicht in der Wahrheit ist, der ist auch nicht in Christus und somit ein Lügner und hiermit ein Kind des Teufels. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, ne, der den Vater und den Sohn leugnet. Also die Verleugner des Wortes Gottes, die Verleugner des Vaters und des Sohnes, die werden jetzt hier in unserem Text als die Synagoge des Satans umschrieben. Und diesen Begriff, den finden wir nicht nur in dem Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia, sondern auch in dem Schreiben an die Gemeinde in Smyrna, welche sowieso starke Parallelen aufweist. Und da heißt es beispielsweise dann eben in Offenbarung Kapitel 2, Vers 9, praktisch dasselbe, was auch der Gemeinde in Philadelphia gesagt wird. Offenbarung Kapitel 2, Vers 9: Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Das nur mal nebenbei, ja, so eingeflochten. Ich kenne deine Armut. Ich kenne deine Not. Ich kenne deine Drangsal. Und doch bist du reich. Warum? Weil sie den Herrn haben. Den festen, unerschütterlichen Glauben. Und darin verharren und darin treu sind. Und das macht uns reich. Selbst in der größten Armut und Not. Aber dann weiter. Und die Lästerung von denen, Die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Und das sind wahrlich harte Worte. Und ich frage mich, wie das durch die Zensur hat gehen können, ja? Ja, da muss ja die Antidiskriminierungsbeauftragtin des Weltkirchenrates einen Moment geschlafen haben, ne? Und ich glaube, dass es ohnehin höchste Zeit wird, höchste Zeit, nachdem wir endlich eine Bibel in geschlechtergerechter Sprache haben, auch eine Bibel in antidiskriminierender Sprache herauszubringen, ja? Wäre vielleicht mal ein Projekt. Und das nächste wäre dann eine Schreibrandbibel, aber ohne Text, ne? Damit sich dann jeder seine eigene Bibel kreieren kann. Das sind Zukunftsversionen. Nein, mal im Ernst. Die Bezeichnungen, Synagoge des Satans oder ihr habt den Teufel zum Vater, ja, das sind doch knallharte Worte, oder? Knallharte Worte, die aber schonungslos den Nagel auf den Kopf treffen. Und jetzt stellen Sie sich nur mal vor, wir würden das heute so sagen. Machen wir ja nicht, ne? Aber stellen Sie sich nur mal vor. Wir würden das heute so sagen. Nicht nur, dass wir die bekennenden Atheisten als solche betiteln würden, sondern auch noch alle Juden und Moslems, Traditions- und Namenschristen, Hindus und Buddhisten und was weiß ich nicht wen noch alles. Ihr gehört zur Kirche des Satans. Au backe. Das eignet sich wahrlich nicht zum interreligiösen Dialog. Eine Anzeige wäre uns gewiss und vielleicht sogar noch das Harmloseste an dem, was uns widerfahren würde. Aber auch hier gilt wieder, wie ich es bereits vor 2 Wochen sagte, ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt von der klaren und unmissverständlichen Sprache des Wortes Gottes. Die Bibel ist kein diplomatisches Buch, sondern ein wahrhaftiges Buch. Und deswegen ist es ja auch so umstritten und angefeindet. Wie heißt es im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 3 und 4, ja, 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 3, Vers 4. Denn es wird eine Zeit kommen, ja, und ich behaupte, in dieser Zeit leben wir. Denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden. Und sich nach eigenen Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen, weil man nach Ohrenkitzel Verlangen trägt. Von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren. Das Wort Gottes, die gesunde Lehre, kitzelt eben nicht in den Ohren, sondern alarmiert das Gewissen und trifft mitten ins Herz. Das ist wie Medizin, ja, die vielleicht ein bisschen bitter schmeckt, aber heilende Wirkung hat. Und dann geht es weiter hier in unserem Text, ja, Offenbarung Kapitel 3, Vers 9. Siehe, ich will sie, diese da aus der Synagoge des Satans, ja, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen. Nebst dem historischen Rahmen geht es jetzt darüber hinaus auch darum, dass am Ende der Zeit ohnehin alle Welt vor dem allmächtigen Gott und Erlöser sich beugen und niederwerfen muss. So heißt es auch im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 11, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Oder denken wir an das Wort aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 10 und 11, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und dabei geht es jetzt nicht um eine Allversöhnung. Nein, hier wird nicht gesagt, dass zu guter Letzt alle Menschen Gott erkennen und errettet werden. Nein, hier wird gesagt, dass selbst der gottloseste Atheist und der größte Spötter am Ende erkennen muss, ich habe mich geirrt. Ja, es gibt einen Gott. Und dieser ist in Jesus Christus offenbar geworden. Dieses hier, ja, dass alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, ja, das wird kein Glaubensbekenntnis sein, hervorgerufen durch eine innige und aufrichtige Buße, nein, sondern das wird vielmehr ein Erkennen sein, wo den geistlich Blinden die Augen geöffnet werden. Aber für eine Umkehr ist es dann zu spät. Denn Zugang zu Gott erlangt man aus Glauben und nicht durch das Sehen. Und hier wäre es treffend zu sagen, wer nicht hören will, der muss sehen. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, als ich vor 2 Wochen davon sprach, dass das Hören ja noch viel, viel wichtiger ist als das Sehen. Wiederholt ruft uns das Wort Gottes zum Hören auf. Ja, so beispielsweise im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 25. Habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Hört auf denjenigen, der redet. Im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17 heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Hört. Hört auf Gottes Wort. Und eigentlich interessant, dass so viele Menschen immer wieder fordern, ja, irgendetwas zu sehen, ja. Bis heute. Hieß es damals, ne, steig vom Kreuz herab, dass wir sehen, dass du der Sohn Gottes bist. So heißt es heute. Wieso lässt Gott das Leid zu? Wieso greift er nicht ein? Wo ist denn Gott? Warum lässt er sich nicht blicken? Man will etwas sehen oder zumindest etwas fühlen oder erfahren. Was für eine verkehrte Blickrichtung. Glückselig sind nicht die Sehenden, sondern die Glaubenden. Der Hauptmann, der bei der Kreuzigung zugegen war, der sprach, ja, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und das, obwohl der Herr Jesus eben nicht vom Kreuz herabgestiegen ist. Hören, solange noch die Gnadenzeit währt. Hören, solange Gott noch zu dir redet. Und wehe dem, der nicht hört. Der wird zwar sehen, aber mit Erschrecken. Denn zum Sehen gelangt man erst im Gericht. So wie sich ja auch praktisch jede Naturkatastrophe, ne, zuvor mit einem mächtigen Grollen und Donnern ankündigt, bevor man dann sieht, was da über einen hereinbricht. Und dann wird es auch keine Debatten und keine Diskussionen mehr geben, keine Einwände und keine Ausflüchte, noch nicht einmal Fragen. Nein, dann liegst du vor der Wahrheit da nieder, regelrecht erschlagen vom Wort Gottes, der da spricht, wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben? Und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen. Darum, weil ich rufe und ihr nicht hört. Darum, weil ich rufe und ihr mich abweist. Weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet. Weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt. So werde auch ich über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Denn die Abtrünnigkeit der Unverständigen bringt sie um und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Das waren einige Verse aus Sprüche Kapitel 1. Aber so widersprüchlich es auch klingt, selbst in diesem heiligen und gerechten Zorn erweist sich Gottes Liebe. Seine Liebe gegenüber seinem Volk, die er durch Züchtigung ja zurückführen will, ja, so wie es unter anderem beim Propheten Zacharja auch zum Ausdruck kommt, Zacharja Kapitel 13, Vers 8 und Vers 9, da werden wir mit dem Zorn Gottes konfrontiert und doch zugleich auch mit seiner Liebe. Zacharja Kapitel 13, Vers 8, Vers 9. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land, hier geht es um Israel, ja, 2/3 ausgerottet werden und umkommen. 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Und gerade auch in Bezug auf Israel, ja, gilt Gottes Liebe, in welcher er eben durch seinen heiligen und gerechten Zorn und seine damit verbundene Zucht sein Volk läutern und in die Buße treiben will. Und wie viel mehr wird das in der großen Drangsal seine Fortsetzung finden. Und darüber hinaus geht es natürlich auch um die Liebe Gottes ja denen gegenüber, die ausharren und die sein Wort bewahren, wie es in unserem Text hier in Offenbarung Kapitel 3, Vers 9 ja geschrieben steht. Ja, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und daran ersehen wir auch, dass sich letztlich alles um die Liebe Gottes dreht, ja? Und zwar um die Liebe Gottes in seinem Sohn. So wie es auch in Kapitel 1 hier aus Offenbarung, Kapitel 1, Vers 5 lautet. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 5. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Die ganze Erlösung, welche ja die Grundlage der Krone, ja, oder des Siegeskranzes ist, über das wir vor 2 Wochen gesprochen hatten, stützt sich auf die Liebe, auf die Gnade und auf die Barmherzigkeit Gottes und unseren Glauben daran. Und diese Liebe zu seiner Gemeinde, die wurde damals, die wird heute und die wird auch in Zukunft den Gottlosen vor Augen geführt, dass sie erkennen, dass ich dich geliebt habe. Damals zum Beispiel, inmitten der Drangsal, in welcher Johannes auf die Insel Patmos verbannt wurde und die Gemeinde den Widersachern ausgesetzt waren, da kamen durch das Zeugnis der Gemeinden, eben durch deren geduldiges Ausharren, durch deren Liebe und durch deren Treue, manche zum Glauben an den Herrn Jesus. Und losgelöst von dem historischen Text hat das bis heute seine Gültigkeit. Dass durch das Zeugnis der Gemeinden, gerade auch der Gemeinden, die jetzt so bedrängt und verfolgt werden, manch einer ihrer erbittertsten Feinde beschämt und überführt werden. Schon manch einer dieser Christenhasser hat sich die Frage gestellt, ja, woher? Woher bekommen diese Christen nur diese Kraft, das alles zu ertragen? Wie nur ist das möglich, dass Christen sogar den Mördern ihrer Kindern vergeben und nicht zurückschlagen? Woher nur nehmen die ihre Liebe und überwinden den Hass? Statt zu fluchen, singen die sogar noch Lieder. Und anstatt ihren Gott im Angesicht des Todes zu verleugnen, loben und preisen sie dessen Namen. Was gibt ihnen diese Kraft?
der Gemeinde in Smyrna, der wurde auch gesagt, Offenbarung Kapitel 2, Vers 10, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Sei getreu. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Und diese Worte sind inmitten der Bedrängnis eine Ermutigung, ein Trost und eine wunderbare Verheißung. Kinder Gottes werden nicht vor allem bewahrt. Und doch sind wir bewahrt. Weil wir wissen dürfen, Gott trägt uns durch. Weil wir wissen dürfen, Gott gibt uns jeden Tag die nötige Kraft. Und in Jesus Christus ist uns der Sieg verheißen. Auch wenn es manchmal den Anschein hat, wir würden uns auf der Verliererstraße befinden. So wie es auch im 2. Korintherbrief geschrieben steht, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 8, ja, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Und auch der Gemeinde hier zu Philadelphia, da wird Ähnliches gesagt wie der Gemeinde zu Smyrna. Ja, hier dann in Vers 10, Offenbarung Kapitel 3, Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Hier geht es letztlich um eine Verheißung, ja, welche begründet liegt im Ausharren, in der Treue, und in der Standhaftigkeit und vor allem im festen Glauben, und zwar im Glauben an das Wort. So wie es ja auch zuvor in Vers 8 geschrieben steht. Und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Wir hatten vor 2 Wochen festgestellt, ja, dass es eine Offenbarung ist, die Gott der Vater dem Sohn übergeben hat. Offenbarung Jesu Christi, so lautet es direkt im 1. Vers. Und in jedem der 7 Sendschreiben gibt sich der Jesus in irgendeiner Weise als Autor zu erkennen. Folglich geht es um seinen Namen und im Namen des Herrn Jesus und um ihn als das Fleisch gewordene Wort Gottes. Er trägt ja sogar diesen Namen, ne? So heißt es in Offenbarung, Kapitel 19, Vers 13, und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Ja, und was ist die Schlussfolgerung daraus? Wer an Jesus Christus glaubt, der muss auch an das Wort Gottes glauben, denn er ist ja das Wort. Der Herr Jesus, er hat es ja auch selbst bezeugt, ja, dass die Schriften des Alten Testamentes, die Propheten und das Gesetz Zeugnis über ihn geben. Und damit hat er sogleich das ganze Alte Testament als das wahrhafte Wort Gottes autorisiert. Können Sie unter anderem in Johannes Kapitel 5 nachlesen. Verstehen wir? Ich kann doch jetzt nicht sagen, ja, ich glaube zwar an Jesus, ein ganz wunderbarer Mensch, aber ich glaube nicht an die Heilige Schrift. Ja, das ist doch Menschenwerk. Nein, das funktioniert nicht. Denn Jesus Christus, er ist das Wort Gottes. Und er hat es selbst autorisiert, bekräftigt und beglaubigt. Umgekehrt kann ich es aber genauso nicht machen, ja, indem ich womöglich sage, ja, ich glaube zwar an die Bibel, ein ganz fantastisches Buch, aber ich glaube nicht an Jesus, ja, als einzigen Weg zum Heil, als eingeborenen Sohn Gottes. Nein, auch das geht nicht. Denn die Schrift, sie gibt Zeugnis über den eingeborenen Sohn Gottes. Ich kann das eine nicht vom anderen trennen. Und wer es dennoch tut, der ist nicht in der Wahrheit und folglich ein Lügner. Denken wir an die Synagoge des Satans.
Wir dürfen uns also voll und ganz auf das Wort Gottes verlassen, ohne jedes Wenn und Aber. Und wenn wir diese Gewissheit auf die Glaubwürdigkeit und Wahrheit der Heiligen Schrift haben, dann gibt uns das Wort Gottes auch die nötige Kraft und Geduld, um standhaft auszuharren. So wie es auch Hebräer Kapitel 3, Vers 6 bekräftigt, sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Wir müssen nicht alles verstehen, aber wir dürfen vertrauen. Vertrauen und glauben, was hier im Wort Gottes geschrieben steht. Und zu diesem Ausharren, zu diesem Bewahren und zu diesem Festhalten, ja, dazu gehört auch die Erwartung auf das Kommen unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Denn die Tatsache der Wiederkunft unseres Herrn Jesus entspringt ja nicht irgendwelchen Hirngespinsten von irgendwelchen Endzeitfanatikern und was weiß ich nicht alles, nein. Sondern diese Gewissheit entstammt hier aus dem Wort Gottes. Das Wort sagt es in aller Deutlichkeit. Jesus kommt bald. Die Bibel, die endet ja nicht mit der Himmelfahrt, sondern sie endet hier, ne? Mit dem Wort aus Offenbarung, Kapitel 22, Vers 20. Ja, ich komme bald. Und dieses Ja, ich komme bald durchzieht auch hier die ganze Offenbarung. Ja. Schon zu Beginn heißt es, denn die Zeit ist nahe. Und dann in Kapitel 1, Vers 7 aus der Offenbarung, da lautet es, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Das lässt uns an seine Himmelfahrt erinnern und die damit verbundene Verheißung, Männer von Galiläa. Was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen.
Siehe, ich komme bald. Ja, das heißt nicht, siehe, ich komme morgen. Siehe, ich komme spätestens nächste Woche. Nein. Dieses siehe, ich komme bald, ja, das kann man auch übersetzen mit siehe, ich komme eilends. Keiner weiß, wann ich komme. Vielleicht dauert es auch noch. Aber wenn ich komme, und ich werde kommen, wenn ich komme, dann siehe, dann komme ich schnell. Eilends. In einem Nu. In einem Augenblick. Dann, wenn ihr es nicht erwartet. Und dann wird auch keine Zeit mehr sein. Keine Zeit, um Abschied zu nehmen, keine Zeit, sich zu rechtfertigen, keine Zeit, seine Pornohefte zu verstecken, keine Zeit, um Atem zu holen und auch keine Zeit, um noch irgendetwas in Ordnung zu bringen. Ja, dieses Ich komme bald ist durchaus eine Ermutigung, ja? Ein Trost und eine gewissliche Hoffnung, für die, die glauben. Wie ist es um sie bestellt? Freuen sie sich, wenn es heißt, ja, ich komme bald? Oder zucken sie zusammen? Denn dieselben Worte sind zugleich eine Warnung. Eine Warnung und ein Alarm für die, die nicht glauben und somit zur Synagoge des Satans gehören. Fragen wir uns abschließend, freuen Sie sich? Siehe, ich komme bald. Oder erfüllt Sie das mit Schrecken? Wie nahe steht die mögliche Begegnung mit dem Herrn vor der Tür? Bist du bereit, wenn du ihm heute begegnen würdest? Denn es geht ja gar nicht primär um die Entrückung. Ja, entschuldigen Sie vielleicht, wenn ich das jetzt einfach mal so sage. Ja, aber es geht ja gar nicht um die Entrückung. So sehr wir auch darauf warten und uns diese herbeisehnen. Ja, aber darum geht's doch gar nicht. Es geht um die Begegnung. Es geht um die Begegnung, wann, wie und auf welchem Weg auch immer. Erwartest du den Herrn? Bewahrst du sein Wort?
Bist du treu? Und darfst du als gerecht gesprochenes und erlöstes Kind Gottes vor dem stehen, der den Schlüssel zum Heil besitzt? Wenn ja, dann ist die Krone für dich hinterlegt und der Lohn, der wahrlich unbeschreiblich ist, liegt bereit. Wie es in Lukas Kapitel 6, Vers 23 auch so ermutigend lautet, ja, Lukas 6, Vers 23, freut euch. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Gott ist treu und er hält, was er verspricht. Und wie schön wäre es doch, ja? Gucken wir uns ruhig alle in die Augen, ja? Wie schön wäre es doch, wenn wir uns alle zusammen, wie wir heute hier auch sitzen und diese Botschaft hören, ja? Und einst in der ewigen Herrlichkeit wiedersehen dürften, weil wir bereit waren. Bereit waren für den Augenblick, wo unser treuer Gott und Herr uns zu sich holt und zu einer Säule im Tempel Gottes macht. Dem Herrn sei gedankt für sein baldiges Kommen und unserer Begegnung mit ihm. Der Herr segne Sie. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wenn wir hier vor dir stehen, ja, dann ringen wir vielleicht irgendwie nach Worte, weil wir doch sprachlos sind. Sprachlos vor deinem Wort, sprachlos ja auch vor Dankbarkeit für das, was du für uns vollbracht hast und für dieses große Ziel vor Augen, wo du uns hinführen willst. Und wir danken dir, Herr, dass wir dich als großen, treuen Gott anbeten dürfen, Herr. Und wir wollen dich aber auch bitten, Herr, für einen jeden, und ich schließe mich damit ein, Herr, ja, dass du uns jeden Tag da auch neu ermutigst und stärkst, dass wir treue Zeugen deines wunderbaren Gottesnamens sein dürfen, Herr, dass wir dir Ehre bereiten. Und ich will dich auch bitten für diejenigen unter uns, ja, die dich vielleicht noch nicht kennen, die vielleicht schon viel von dir gehört haben, aber dich nicht wirklich ins Herz geschlossen haben, ja, deren Herz noch unbeschnitten ist. Ich bitte dich, Herr, schenk auch da Gnade, dass sie ihr Herz öffnen für dein Reden, Herr, und ihr Leben vertrauensvoll in deine Hände legen. Hab Lob und Dank, Herr, für deine Güte. Amen.